denke, dass wir uns oft halt auch so ein bisschen scheuen, diese Themen Kindern zu erzählen. Oder häufig wird halt so von der Lebenswelt der Kinder gesprochen, wo natürlich klar ist, dass Kinder einen anderen Blick auf die Welt haben. Aber im Endeffekt ist es trotzdem dieselbe Welt.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Veröffentlicht. Erst neulich habe ich mit Freunden telefoniert, deren Tochter ist fast 2,5 und jetzt schon im Sendung mit der Maus-Fieber. Offenbar fragt sie jetzt immer Leute, ob sie die Maus schon mal gesehen oder vielleicht sogar getroffen haben. Mein heutiger Gast könnte und kann diese Frage definitiv mit Ja beantworten. Herzlich willkommen und viele Grüße nach Berlin, Clarissa Correa da Silva.
Hallo Sebastian, freut mich.
Clarissa, du bist in Berlin geboren, hast einen Teil deiner Kindheit in Sao Paulo verbracht und später Kommunikationswissenschaften und Medienmanagement in Stuttgart und Weimar studiert. Heute bist du unter anderem Journalistin, Host des Gesundheitspodcasts Vital und sicher vielen Menschen auch bekannt als Moderatorin in der ARD und bei Kika, wo du eben die Sendung mit der Maus moderierst, aber auch Wissen macht A, Triff oder die beste Klasse Deutschlands. Clarissa, wie war denn die erste persönliche Begegnung mit der Maus? Und wann bist du ihr als Kind zum ersten Mal begegnet?
Ja, ich habe die Maus auch als Kind geschaut. Ne? Mein Fernsehkonsum war in meiner Kindheit ziemlich reglementiert. So, mein Vater hat da ziemlich extrem drauf geachtet, was ich geguckt habe. Und ja, das musste alles so durch so einen sogenannten, ich nenne ihn Papa-Filter gehen. Und die Maus hat aber natürlich sofort grünes Licht bekommen, weil sie schon immer ja pädagogisch sehr wertvoll war. Und deswegen eigentlich, seit ich denken kann, war so das Sandmännchen und die Sendung mit der Maus, die Sachen, die ich überhaupt dann im Fernsehen gucken durfte. Zu meiner Kindheit gab es das ja natürlich noch nicht mit der coolen App oder in der Mediathek oder sowas, sondern wir mussten halt dann wirklich immer auf den Sonntag 9.30 Uhr beziehungsweise 11.30 Uhr dann irgendwann bei Kika, da war ich aber auch schon in der Schule, als der Kika gestartet ist, gucken. Also war das wirklich so ein total schönes Ritual und noch dazu kam ja auch, dass meine Mutter Brasilianerin ist und natürlich auch lange Zeit Deutsch gelernt hat und eben deswegen auch die Sendung mit der Maus zum Beispiel super gerne mitgeguckt hat, weil es einfach in einer sehr anschaulichen Art und Weise Dinge erklärt hat, runtergebrochen hat und das insofern für sie auch mega cool war, diese Sachen eben auf Deutsch dann direkt zu lernen. Ja, es war also auf jeden Fall immer so ein richtiges Familienritual, sich die Maus anzugucken, sonntagmorgens. Und dann war das natürlich eine Riesenehre, als ich dann 2018 zur Mausfamilie gekommen bin, als Moderatorin dann oder als Mausreporterin und das erste Mal mit der Maus auf der Bühne stand ich tatsächlich zu einem großen Anlass, nämlich in Cannes, als die Emmy Kids Awards dort verliehen wurden und die Maus und ich waren Laudatoren für eine Kategorie und das war ein richtig, richtig besonderer Moment, weil wir da zusammen ganz schick angezogen natürlich, die Maus und ich auf der Bühne standen zum allerersten Mal. Aber auch später durfte ich sie natürlich jedes Jahr beim Türöffnertag begleiten oder sie mich, je nachdem, wie man sieht. Wir waren aber auch schon gemeinsam auf vielen, vielen unterschiedlichen Veranstaltungen. Und ja, es ist immer wieder schön, mit ihr unterwegs zu sein, weil man einfach merkt, dass die wirklich durch Generationen weg Leute begeistert und so ein absoluter positiver Publikumsmagnet ist.
Die kennt einfach auch jeder. Also meine Kinder war es ja auch so und einfach auch nicht reißerisch die Beiträge und deswegen ja war das natürlich was, was man auch gerne anschauen wollte und auch durfte.
Ja, absolut, genau.
Und wie war das bei dir als Kind? Ich möchte nochmal so ganz an den Anfang gehen. Wie war dein Berufswunsch als Kind? Gab es da schon die Idee, ich sage es mal, vor der Kamera zu stehen oder auch zu moderieren?
Nein, das ist.
Oder wann hat sich das entwickelt?
Ja, wobei, ich meine, das ist natürlich eine Frage, die würde man jetzt natürlich rückblickend anders beantworten als wahrscheinlich in der Situation. Aber ich glaube, was schon immer so in mir drin gesteckt hat, war, ja, wie soll ich sagen, also ich habe mich schon immer irgendwie wohlgefühlt, mich vor andere Leute zu stellen. Das ist ja vielleicht auch was man hat oder was man nicht hat, ne? Dass man sich da irgendwie drin wohlfühlt. Ich habe sehr jung angefangen, zum Beispiel Ballett zu tanzen. Und wir hatten jedes Jahr auch einen großen Auftritt in der Urania hier in Berlin. Und ja, das habe ich mit 5 Jahren angefangen und bis ich 11 war, eigentlich jedes Jahr mit durchgezogen. Ich war in der 2. Klasse bereits in der Chor-AG, wo wir auch Präsentationen hatten und ich da auch eine Hauptrolle spielen durfte mit Singen und so weiter. Also dieses wohlige Gefühl, jetzt irgendwie sich vor Menschen zu stellen, das war irgendwie schon früh da auf jeden Fall. Ich habe dann als Kind auch als Synchronsprecherin gearbeitet. Ich habe gerne zu Hause auch selbst mir eigene Theaterstücke ausgedacht und die meinen Eltern vorgespielt oder den Freunden, wenn wir Freunde da hatten oder so. Ich war auch ein einzelnes Einzelkind, muss man sagen. Ich hatte auch immer nicht wirklich jemanden zum Spielen zu Hause und musste mir dann immer ganz viele Sachen ausdenken, wie ich mich beschäftige. Genau, und da war ich eigentlich immer recht kreativ unterwegs. Ich habe aber auch sehr früh super gerne Geschichten gelesen, Geschichten selbst erzählt, Geschichten geschrieben. Das war auch ziemlich früh sehr ausgeprägt. Und dann zwischendurch hatte ich aber auch den Wunsch, irgendwie Kommissarin zu werden, weil ich auch Rätsel total geliebt habe. Ich war ein absoluter Pfefferkörner-Fan und die 3 Fragezeichen und dieses ganze so Detektivarbeiten und so weiter, das hat mich auch super fasziniert. Deswegen weiß ich noch, dass irgendwann sehr stark so dieser Berufswunsch auch kam, irgendwie vielleicht Kommissarin zu werden. Dann habe ich aber erfahren, dass man dafür irgendwie eine Polizeiausbildung braucht und so. Und dann habe ich das irgendwie über Bord geworfen. Ja, und bin dann eigentlich, ach nee, warte mal, meinen ersten Kameraauftritt hatte ich tatsächlich mit 10 oder 11 Jahren. Und da ging es um einen Kurzdokumentationsfilm zum Thema Wasser. Da gab es hier einen großen internationalen Kongress in Berlin im ICC. Und damals war Johannes Rau noch Bundespräsident und der hat das gehostet quasi. Und dafür haben die einen kleinen Film zum Thema Wasser gemacht, weil eben vor allem halt über die Wasserknappheit, über die Probleme auf unserem Planeten mit der Ressource Wasser diskutiert werden sollte. Und sie haben explizit halt Kinder mit Migrationshintergrund gesucht, die vielleicht halt noch eine Verbindung in ein anderes Land auf dieser Welt haben. Und ja, und da durften wir 3 Tage eben drehen. Ein Tag im Grunewald, ein Tag in so einem Schwimmbad und ein Tag innerhalb vom Grunewald ist noch so eine, wie sagt man, so eine Wüste oder so eine Sanddüne. Und da war ich halt Teil des Casts, des Hauptcasts, und das sind meine Anfänge vor der Kamera mit 10 Jahren. Und ja, parallel dazu war ich ja dann auch Synchronsprecherin. Und in der Schule, als ich dann mit 14 Jahren nach São Paulo gezogen bin mit meiner Mutter, habe ich dann auch schon angefangen, in so einer Art Schülerzeitungs-AG zu arbeiten. Also so dieses journalistische oder diese journalistische Leidenschaft, die war dann eigentlich zum Ende der Schulzeit klar, dass ich das machen wollte. Zwischendurch war ich noch nicht ganz sicher, ob ich doch Schauspielerin werde. Da habe ich so ein Theaterseminar in einer Theaterschule gemacht und dann doch gemerkt, nee, ich bin keine gute Schauspielerin und habe mich dann dem Journalismus zugewendet. Und dann war eigentlich nach der Schule klar, dass ich irgendwie in die Richtung was studieren möchte und mich da weiterbilden möchte. Und habe dann auch während des Studiums schon viele Praktika gemacht im Bereich Radio, und dann eben auch die Hospitanz beim ZDF, Auslandsstudio in Rio de Janeiro. Und das waren so die Anfänge mit dem Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da auch wirklich ja einen Hang habe zu Bewegtbild. Diese Ebene, diese Erzählebene auch gerne noch mitdenke. Und habe dann, als ich den Master in Weimar gemacht habe, mich eigentlich schon ganz klar auch Richtung KiKa bewegt, weil das halt in der Nähe war und ich dann eben auch als Studentin dort schon arbeiten konnte. Und so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt. Aber in erster Linie möchte ich halt Journalistin sein oder wollte ich Journalistin werden und Geschichten erzählen. Und ja, irgendwann ging das halt dann los mit so der klassischen Regionalberichterstattung, wo ich dann eben auch als Reporterin unterwegs war, so kurze Reporterstücke gemacht habe und so dann eben immer mehr auch vor der Kamera gearbeitet habe. Und ja, das hat sich so entwickelt in den letzten 11 Jahren.
Du hattest, wenn du es alles so erzählst, schon einfach in vielen Bereichen eine kreative Ader.
Ja, das auf jeden Fall.
Und war es früher nochmal eine Option zu sagen, doch eher vielleicht auch was mit Ballett zu machen oder in die musikalische Richtung zu gehen?
Klar, ich meine, natürlich wollte ich zwischendurch auch irgendwie prima Ballerina werden. Aber ich habe ja dann mit 11 Jahren auch aufgehört, Ballett zu tanzen. Insofern war mir damals eigentlich auch schon klar, dass ich jetzt gar nicht mehr in so einen professionellen Bereich kommen kann als Tänzerin, weil es, ich sag, einfach wirklich ein extrem hartes Business. So, meine Mutter ist Ärztin. Mein Vater, der mich großgezogen hat, muss man sagen, nicht mein leiblicher Vater ist, der war Vermessungsingenieur. Mein 2. Stiefvater war Physikprofessor oder ist oder ist jetzt in Rente, aber ne, war Physikprofessor. Ich komme eigentlich aus einer sehr, sage ich mal, einer sehr naturwissenschaftlich MINT-lastigen Akademikerfamilie und die haben mir insofern da auch schon immer geholfen, dass sie Dinge auch sehr realistisch und pragmatisch eingeordnet haben. Meine Mutter hat mich insofern schon in allem unterstützt, was ich irgendwie machen wollte. Aber sie hat schon auch gesagt, naja, wenn du jetzt Tänzerin wirst, das muss man sich schon überlegen, weil es ist wirklich ein hartes Business. So. Deswegen, ja, und im Musikbereich muss ich sagen, war ich auch nie gut genug. Also ich bin schon irgendwie musikalisch, aber ich habe jetzt nie extrem lange irgendwie ein Instrument gelernt oder sowas, dass ich da jetzt wirklich so das Talent hätte, sondern mein Großtalent war eigentlich schon immer so dieses Geschichten erzählen, schreiben. Ich habe schon früh viel geschrieben, Geschichten geschrieben, Aufsätze schreiben, war ich immer Top-Schülerin und so. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also wenn, dann war es halt tatsächlich schon früh dieses Schreiben.
Ja, darüber sprechen wir nachher noch auch über das Schreiben und über dich als Autorin. Ja, in den Sendungen, die du jetzt moderierst, geht es ja auch um Wissen und um Wissensvermittlung, gerade auch für Kinder. Warum ist diese Zielgruppe dir auch besonders wichtig? Kommt es aus deiner eigenen Vita auch?
Ja, sicherlich. Ne? Ich bin in einer sehr multikulturellen Familie aufgewachsen. Ich habe auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt während meiner Kindheit und das hat zu ganz vielen positiven Dingen geführt natürlich, dieses Patchwork-Dasein und so weiter, weil man natürlich eine wahnsinnige Horizonterweiterung hat. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich natürlich oft irgendwie Orientierung gesucht habe. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Stück weit eine wahnsinnige Motivation, die ich heute habe in meiner Arbeit, einfach einer Zielgruppe Orientierung anzubieten beziehungsweise ihr auch sagen zu dürfen, stell ganz viele Fragen, bleib neugierig, ne, so, behalt dir dieses bei, so diese Welt zu entdecken auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und generell, so für mich, das Wichtigste ist halt wirklich bei dieser Zielgruppe, dass man einfach noch weiß, dass es so eine Relevanz hat, ne, was man vermittelt und auch eine große Verantwortung ist natürlich. Aber diese Zielgruppe ist halt einfach insofern so schön, weil sie wahnsinnig offen ist, wahnsinnig ehrlich ist und also die auch einfach ganz klar sagen so, okay, wenn denen deine Nase nicht passt, so dann hast du es seit unten durch so. Und genauso ist es natürlich auch andersrum, die sich natürlich auch sehr stark an so Figuren binden und das ist irgendwie total schön und es gibt einem ein ganz anderes Gefühl, morgens aufzustehen, wenn man irgendwie weiß, was man da für einen Einfluss nehmen kann und darf, aber natürlich auch, dass das eine wahnsinnig große Verantwortung ist.
Und du warst ja, glaube ich, als Kind selbst auch sehr offen und sehr, sehr neugierig.
Ja, auf jeden Fall. Also war ich schon immer ein sehr offener Mensch und ja, würde ich auch sagen, bis heute ist das so. Definitiv, ja.
Und in der Kikerei Triff, ich habe schon angesprochen, bist du eine Reporterin mit Zeitmaschine und begegnest da berühmten Persönlichkeiten der Weltgeschichte, zum Beispiel Kleopatra oder Ludwig van Beethoven, Alexander den Großen, aber auch Anne Frank. Diese Episode wurde sogar für einen Emmy nominiert. Wie nähert man sich in so einem Erklärformat so einem, ich sage jetzt mal, sensiblen Thema?
Ja, also so wie du es halt sagst, ne, natürlich sensibel und verantwortungsvoll mit diesen Themen. Habe aber irgendwie von Anfang an in meiner Laufbahn als Journalistin oder eben auch als Content-Kreatorin für Kinder und Jugendliche gemerkt, dass ich auch eine Leidenschaft habe für, sage ich mal, in Anführungsstrichen, schwierigen Themen. Ich denke, dass wir uns oft halt auch so ein bisschen scheuen, diese Themen Kindern zu erzählen oder häufig wird halt so von der Lebenswelt der Kinder gesprochen, wo natürlich klar ist, dass Kinder einen anderen Blick auf die Welt haben. Aber im Endeffekt ist es trotzdem dieselbe Welt. Also nur weil sie sich jetzt nicht, keine Ahnung, mit Steuern oder so auseinandersetzen müssen, zum Glück, sind sie natürlich trotzdem Teil unseres Systems und unseres Wirtschaftssystems und unseres Steuersystems und unserer Politik. Auch wenn sie noch nicht wählen dürfen, sind sie trotzdem Teil unserer Politik. Und deswegen sind sie auch natürlich Teil unserer Geschichte und unserer Mentalität und so. Und ich glaube, das ist halt häufig so ein Trugschluss, dass man deswegen gewisse Themen gar nicht für Kinder irgendwie aufbereitet und das sehe ich halt nicht so. Ich glaube, man muss und kann jedes Thema für Kinder machen. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie. Nicht ob, sondern wie. Und das war natürlich jetzt bei Triff Anne Frank ein großes Thema. Und wir haben sehr, sehr vorsichtig und sensibel dieses Drehbuch erarbeitet, auch mit vielen Expertinnen und Experten gemeinsam. Die ganze Entwicklung hat 2 Jahre gedauert, weil wir natürlich auch ethische Fragen klären mussten. So, ne, ist das okay, dass jetzt eine zeitreisende Reporterin aus der Gegenwart irgendwie völlig, also plötzlich so im Hinterhaus aufschlägt? So, ist das, kann man das machen, ne? Und natürlich war auch viel Sorge dabei, kann man jetzt den Holocaust und die Shoah, kann man das alles für 9-Jährige erzählen? Und ich würde mal sagen, ja, kann man, auf jeden Fall. Die Frage ist eben nur, wie. Und daran haben wir sehr vorsichtig und lange gefeilt. Ja, und ich glaube, diese Nominierung, ja, wir haben ja auch Preise gewonnen damit, aber die Nominierung natürlich des internationalen Emmys ist ja auch nochmal so eine Bestätigung, dass uns das erfolgreich geglückt ist oder gelungen ist, dass es sogar halt auch im internationalen Raum so gesehen wird, dass es halt unter die Top-Produkte der europäischen Kinderwissenssendungen gekommen ist. Ja, genau. Was war die Frage?
Das war die Frage. Und das, also ich habe sie auch angeschaut und fand auch, dass es sehr gut gelungen ist. Also ja, ohne jetzt, dass es einfach ja gut gemacht war, sehr kurzweilig, ohne auch banal zu sein.
Ja, also wie gesagt, ich habe eine große Leidenschaft. Das ist ja auch nicht das einzige Produkt, was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe im Bereich Zweiter Weltkrieg, sondern ich habe ja auch zusammen mit Tobias Krell 2019 damals schon die Rahmung einer Reihe gemacht, die vom SWR produziert wurde. Der Krieg und ich heißt sie, und die erzählt eben in einzelnen Episoden die Perspektiven von Kindern im Zweiten Weltkrieg aus unterschiedlichen Ländern. Also gibt es halt ein Kind aus England, aus Norwegen, aus Russland, aus Polen und so weiter. Und das Ganze wurde eben im Kinderkanal ausgestrahlt. Und für die Ausstrahlung war halt klar, dass wir das nicht einfach so ohne Framing irgendwie senden können, linear. Und dafür haben wir dann 4 mal 10 Minuten produziert, die so Rahmungen waren. Und wir haben unter anderem halt auch in Auschwitz gedreht mit einem Holocaust-Überlebenden und Zeitzeugen, Interviews geführt und so weiter und so fort. Und das war halt schon auch einfach eine ganz, ganz tolle und wichtige Produktion, wo wir aber auch schon gemerkt haben, das geht schon, dass man das kann für Kinder. Und ehrlicherweise ist es auch total wichtig, dass wir das dieser Generation erzählen und weitergeben, weil wir jetzt natürlich auch an einem Punkt sind, wo die Menschen, die das wirklich durchlebt haben und erlebt haben, bald nicht mehr da sind. Und dann ist eben die Frage, wie können wir das weitergeben, ne? Und es ist halt wichtig, eben die Geschichte weiterzugeben, um unsere Zukunft gut zu gestalten.
Ja, du hast es vorher schon angesprochen, aber wir haben kurz die Kreativität angerissen und wir sprechen in diesem Podcast auch über Kreativität. Und was bedeutet Kreativität für dich und wie hängt sie auch mit deiner Art, Wissen zu vermitteln, zusammen?
Also ich glaube, gerade wenn man sich einer besonderen Zielgruppe widmet, wo man sagt, okay, Kinder und Jugendliche oder junge Menschen sind natürlich, wenn sie Wissen aneignen, wirklich tatsächlich anders unterwegs als Erwachsene. Was schade ist für uns Erwachsene, dass wir das irgendwann verlernen, so dieses wahnsinnig offene, neugierige, ne, also so
unbedarfte.
Unbedarfte, wenn du dir anguckst. Ich meine, ich habe jetzt einen Sohn, der wird 2 Jahre alt im Dezember, und wenn ich mir den jeden Tag angucke, denke ich, das ist ja Wahnsinn. In allem, was der macht, lernt er was und eignet sich Neues an, so, und ist wahnsinnig neugierig und wiederholt Dinge 10-mal, um zu gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich das runterwerfe, und was passiert, wenn ich es, weiß ich nicht, über Kopf runterwerfe und so. Also dieses total Experimentierfreudige, wo wir dann irgendwann glauben, dass man das ja wieder vermitteln muss. Also dass man, heute sprechen wir darüber, wir wollen Kinder für MINT begeistern und wir müssen sie schon früh dafür begeistern, wobei ich mir denke, eigentlich werden wir mit diesem Begeisterungskompass geboren. Und irgendwas passiert dann im Laufe unseres Lebens in unserer Gesellschaft, dass uns das auch wieder ein Stück weit genommen wird. Und das ist etwas, was ich sehr genau beobachte und versuche, im Auftrag der Kinder natürlich, in der Form, wie wir die Sendungen machen oder wie ich Reportagen führe, das einfach auch natürlich irgendwie als erwachsene Person trotzdem beizubehalten. Und das ist halt das Schöne und das Tolle, dass ich halt als Erwachsener trotzdem irgendwie vor laufender Kamera fragen kann, so, ja, wie jetzt genau, das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil, wenn du mal ehrlich bist, wie häufig denken wir uns das als Erwachsene, sprechen es aber nicht aus, weil wir irgendwie glauben, ja, das ist jetzt gesellschaftlich nicht gut gesehen, wenn ich irgendwie zugebe, dass ich nicht weiß, was das ist oder dass ich das jetzt nicht verstanden habe. So. Das heißt, ganz oft unterdrücken wir das eigentlich aus Angst, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, für blöd gehalten werden oder der andere Reaktion, wie, du hast davon noch nie was gehört, hä, wie, du weißt nicht, was das ist, so, ne? Und das ist halt eigentlich total schade, weil ich glaube, dadurch passiert das halt immer, dass man auch immer weniger fragt, wenn man sich ja im Endeffekt gar nicht traut.
Ja, zumal jetzt sowieso in den Diskussionen auch jetzt politisch die Tendenz dazu ist, jeder weiß jetzt zu jedem Thema immer alles und vor allem äußert sich zu jedem Thema, ob jetzt, ja. Sich ja, genau. Einfach zu sagen, ich erlaube mir zu bestimmten Themen einfach keine Meinung zu haben, weil es auch zu komplex ist oder wie auch immer.
Ganz genau, richtig. Ja, und das halt zu verbinden mit der Frage, ne, weil du gefragt hast auch, inwiefern hat das was mit Kreativität zu tun? Es hat insofern was mit Kreativität zu tun, dass ich glaube, dass man auf alle Themen, seien sie jetzt auch total wissenschaftlich oder so, unterschiedliche Blickwinkel haben kann. Und da greift dann die Kreativität ein, dass man halt einfach nochmal nicht so den most obviously Weg erstmal wählt, sondern schon nochmal 3-4 Schleifen macht und überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn ich die Frage so rumstelle? Oder was wäre denn, wenn ich das nochmal von der Seite betrachte? Oder was passiert eigentlich, wenn man das und das und das kombiniert? So. Also, dass man sich diese Kreativschleife erlaubt und einfach nochmal out of the box versucht zu denken. Und ja, ich meine, die besten Erfindungen sind entstanden, weil Dinge schiefgelaufen sind. So, das müssen wir uns wirklich mal klar machen, dass es halt total wichtig ist, dass wir Fehler machen dürfen. Fehler in Anführungsstrichen, ne? Ich würde es halt auch nicht Fehler nennen, sondern dass wir halt Alternativwege suchen, ausprobieren. Genau, dass wir uns das eben erlauben. Und da haben wir als Gesellschaft wirklich ein ganz großes Problem, weil wir eine ganz schlechte Fehlerkultur haben.
Ja, weil oft der Fehler nicht das Problem ist, sondern wie man damit umgeht.
Genau.
Und nochmal zur Kreativität. Also eng mit der Kreativität ist ja auch die Inspiration verbunden. Was sind denn so die Sachen, die dich inspirieren oder wo du ja deine Inspiration nimmst? Gibt es auch bestimmte Rituale vielleicht oder Orte?
Nein, also ich habe jetzt keine speziellen Rituale oder Orte, wo ich irgendwie denke, okay, da ziehe ich mir Inspiration, weil ich mich tatsächlich von allem irgendwie inspirieren lassen kann. Es ist schon auch irgendwas, was ich gar nicht so wie eine Performance beschreiben kann, weil es etwas ist, was ich extrem in mir habe. Es ist wahnsinnig intrinsisch. Also ist jetzt egal, ob ich im Bus sitze und irgendwie rausgucke und irgendwie ein Plakat sehe und irgendwie mir denke, was ist denn das für eine schlechte Botschaft? Da hätte ich ja jetzt viel eher auf das oder wäre auf das eingegangen. Also so, ne? Ich glaube, viel ist natürlich auch, na klar, okay, klar, natürlich lasse ich mich auch einfach von bestehenden Geschichten auch inspirieren, ne? Das schon, aber es ist wirklich alles. Also das ist ja zum Beispiel für mich auch die Schönheit von Regionaljournalismus, ja, dass man halt wirklich auch irgendwie Oma Erna im Thüringer Wald besuchen kann, die uns ihre Knopfsammlung zeigt und die das einfach mit so einer Leidenschaft macht, dass es total ansteckend ist und plötzlich hat man da eine komplette Geschichte dahinter aufgedeckt. Und so arbeite ich tatsächlich. Ich glaube, dass hinter jedem Purpose und jeder Aktion ja eine Geschichte steckt, eine ganz individuelle. Und das mache ich mir halt immer wieder bewusst auch, dass jeder Mensch ja auch die Wahrheit, in Anführungsstrichen, auf seine Art und Weise definiert. Also, dass wir alle natürlich in einem bestimmten Korridor sozialisiert worden sind und ja auch genetisch zusammengesetzt sind, der so unique ist, wie wir Menschen halt nun mal sind. Und das deswegen total schwer ist zu verallgemeinern oder so große, ja, also, weiß nicht, wir sind so ein bisschen wirr, aber ich versuche das tatsächlich als meine Inspirationsquelle zu sehen und damit halt maximal offen und maximal neugierig zu sein und einfach wirklich so lange zu fragen, bis ich ansatzweise den Blickwinkel oder die Position oder die Idee, die mir gerade erzählt wird, verstehe.
Also Inspiration eigentlich auch aus Begegnungen mit Menschen.
Ja, das ist wahrscheinlich meine größte Innovationsquelle. Die Begegnung mit Menschen, ja, unterschiedlichsten Menschen. Inspirationsquelle, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Innovationsquelle. Ich habe Inspirationsquelle natürlich gemeint.
Du hast ja schon erzählt, du bist ja früh und eigentlich auch gerne auf der Bühne gestanden. Hast du trotzdem mal sowas gekannt wie Lampenfieber?
Ja, natürlich. Also ich habe auch bis heute noch total Lampenfieber. Ich muss aber sagen, ich habe mittlerweile für mich schon verstanden, dass das halt dazugehört, weil es halt nichts ist, was ich wirklich abstellen kann. Und heutzutage würde ich auch sagen, es ist auch nichts, was ich abstellen will, weil ich merke, dass es mir den nötigen Adrenalinkick auch nochmal gibt und es einfach ein körperliches Zeichen dafür ist, dass das, was ich jetzt tue, mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich das nicht mehr spüren würde, dann hätte sich wahrscheinlich so eine Gleichgültigkeit eingesetzt, die ich niemals haben möchte, beziehungsweise wenn das so wäre, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich was anderes machen. Deswegen nehme ich das total dankend an. Ich sage mittlerweile auch so bei Live-Auftritten oder so, dass wenn ich ein bisschen müde bin, das eigentlich perfekt ist, weil ich weiß, dass durch diesen Lampenfieber, diesen Adrenalinkick in dem Moment ich dann auf dem perfekten Aufmerksamkeitslevel bin. Als wenn ich total fit bin und dann bin ich vielleicht eher einen Tick drüber. Und das Allerwichtigste dafür ist für mich tatsächlich eine Grundeinstellung, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ne? Da bin ich jetzt wieder bei dieser Fehlerkultur. Ich habe für mich anerkannt und gesehen, dass es total wichtig ist, Fehler, in Anführungsstrichen, Fehler zu tun und die anzunehmen und die im besten Fall auch zu benennen. Und das gibt mir eine wahnsinnige Sicherheit, dass eigentlich nichts schiefgehen kann. Weil wenn was schiefgeht, dann sage ich halt, ups, das ist schiefgegangen. Fangen wir nochmal von vorne an oder probieren wir es doch nochmal anders. Und ganz ehrlich, natürlich wird es auch immer besser, je mehr Erfahrung man hat und je mehr man positive Reaktionen auf solche Situationen bekommt, dass ich einfach gemerkt habe, das ist eigentlich total gut und das tut uns allen total gut, wenn auch Menschen, die jetzt irgendwie im Fernsehen arbeiten oder auf einer Bühne stehen, einfach menschlich sind und denen halt auch mal was passiert. Im besten Fall hat man daraus einen witzigen Moment, einen humorvollen Moment kreiert und ehrlicherweise lernt man halt mit Humormomenten oder mit Unterhaltungswerten noch besser und erinnert sich besser und es schweißt vor allem zusammen. Es schließt Gaps. Und das sehe ich als eine wahnsinnige Stärke. Und ja, das kann ich eigentlich nur weitergeben und hoffe, dass sich jeder das so ein bisschen aneignet und dann auch einfach entspannter ist mit sich selbst.
Hilft dir das auch dann in so Phasen? Du machst ja unglaublich viel, also über Schreiben, Moderieren, Podcasten und so weiter. In so Phasen, wo es vielleicht auch mal schwerer fällt, sich da hinzustellen, auch öffentlich. Kennst du sowas?
Ja, na klar.
Oder dass alles auch mal zu viel wird?
Ja, absolut. Natürlich. Ich glaube schon, dass wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, man eine wahnsinnige Energie hat. Deswegen ist es für mich am allerwichtigsten, wirklich regelmäßig zu gucken, macht mir das noch Spaß? Erfüllt mich das, was ich tue? Und wenn es halt über einen langen Zeitraum nein ist, dann muss man sich davon lösen. Mhm. So. Aber solange man das mit Ja beantwortet, hat man halt auch wirklich wahnsinnig viel Kraft und Energie. So, deswegen sind die Momente, sind auf jeden Fall immer da mal, aber gar nicht so häufig oder gar nicht so tragisch. Und wenn die Momente da sind, dann schöpfe ich vor allem auch viel Kraft so aus meiner Familie oder den Menschen, die ganz nah bei mir dran sind. Und sowas braucht man dann halt auch wirklich. Man einfach weiß, okay, ich kann mich jetzt mal ganz kurz fallen lassen und ich kann jetzt auch einfach mal sagen, ich bin kaputt und ich kann nicht mehr und ich will gerade nicht mehr. Und meistens reicht es dann auch, wenn ich mir diese Erholung irgendwie für einen Tag holen konnte, wache ich wieder auf und habe irgendwie 5 neue Ideen. Ja. Dann geht's irgendwie weiter. Aber das ist total wichtig, ne? Und auch da wieder zu sagen, es ist auch völlig okay und ich muss das auch annehmen können. Also ich muss dann auch darauf hören, ne? Und da nicht immer wieder über Grenzen hinausgehen oder Dinge wegdrücken, sondern ich brauche einen Ort, ohne den wird es nicht gehen, wo ich einfach weiß, okay, hier kann ich das jetzt einfach platzieren und sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist wirklich sehr, sehr essentiell.
Ja, jetzt kommen wir zu einer nicht mehr ganz neuen Rubrik in diesem Podcast, und zwar ein paar Entweder-Oder-Fragen, Clarissa, die ich dir jetzt stelle, und mit der Bitte um spontane Antwort.
Okay.
Maus oder Elefant?
Elefant.
Zuckerhut oder Prenzlauer Berg?
Zuckerhut.
Lexikon oder Suchmaschine?
Suchmaschine.
Moderieren allein oder zu zweit?
Zu zweit.
Bahnfahren oder Fliegen?
Bahnfahren.
Rockmusik oder Barockmusik?
Rockmusik.
Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
In die Vergangenheit.
Geduldig sein oder spontan reagieren?
Beides.
Sterne anhimmeln oder Wolken beobachten?
Sterne anhimmeln.
Moderieren oder schreiben?
Beides natürlich, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann schreiben.
Das ist ja dann nochmal die noch perfektere Überleitung jetzt. Nochmal zu einer anderen Thematik. Du hast vor 2 Jahren dein erstes Buch veröffentlicht und bist damit auch jetzt wieder auf Lesereise. Es heißt Mein wunderbares Ich. Es ist ein Kindersachbuch über Epigenetik. Wie kam die Idee zu dem Buch zustande und sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen?
Die Idee kam tatsächlich von außen an mich heran. dass ich gefragt wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Kindersachbuch zu schreiben. Und ich war, mein erster Moment war erstmal so, oh, ich weiß nicht, ob ich mich nach der Masterarbeit nochmal so lange mit einem Thema beschäftigen will, was man ja wirklich auch sagen muss, im Journalismus sind die Themen ja sehr schnelllebig teilweise, ne? Also in Anführungsstrichen schnell. Aber ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und ich wusste aber, es muss ein Thema sein, was mich so tief interessiert und so viel Neugier in mir auslöst, dass ich es halt wirklich auch schaffe, mich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Und da dachte ich dann eben sofort an Epigenetik. Und das Thema kam tatsächlich über meine Mutter. Meine Mutter ist, habe ich schon gesagt, sie ist Ärztin, sie ist Psychiaterin, Psychoanalytikerin. Das heißt, sie ist genau an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und Psychologie. Und genau in diese Kerbe schlägt ja auch die Epigenetik. Das erste Mal von Epigenetik habe ich dann eben tatsächlich über meine Mutter gehört, die auch noch nebenbei sich ehrenamtlich in einem Antirassismusverein engagiert, also die machen halt Antirassismusaufklärung, Verein von schwarzen Frauen, die sich halt vor allem auch viel mit ihrer Vergangenheit und ihrer Herkunft auseinandersetzen, um auch ein bisschen so dieses Konstrukt des strukturellen Rassismus zu verstehen. Und da in dem Zuge hat sie eben als Expertin auch viel mit dem Thema Epigenetik sich auseinandergesetzt und das auch in dieser Vereinsarbeit mit einzubringen. Denn es geht ja vor allem auch bei der Epigenetik um die Frage, inwiefern können Traumata oder transgenerationale Traumatavererbungen oder generelle transgenerationale Vererbungen in Charakterzügen, ne, inwieweit geht das zurück und wie tiefgreifend und so weiter. Und das ist alles ein sehr junges Forschungsfeld, aber man weiß mittlerweile, dass das wirklich stärker und dominanter ist, als man früher dachte. So. Und in der Wissenschaft gibt es halt schon lange diese Diskussion, so, ist das angeboren, ist das anerzogen? Und die Epigenetik schlägt halt eine Brücke und sagt halt, es ist halt sowohl als auch. Man muss es eben im Ganzen betrachten. Gerade wenn ich halt an meine eigene Kindheit denke, wo ich oft ja auch mich so gefragt habe, okay, wo komme ich her? Ne? Wer bin ich eigentlich? Was steckt alles in mir drin? Ich habe mal so einen Gentest gemacht und das ist wirklich Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Nationalitäten da bei mir zusammenfließen. Und wenn man das eben auf einer epigenetischen Ebene auch betrachtet, dann sagt das ja sehr viel auch über den Charakter, über Wertevorstellungen, über das aus, wie man halt die Welt sieht. Und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was ich womit ich arbeite, ne? Dass ich glaube, dass das eben total wichtig ist, sich das klarzumachen, dass das bei uns so wahnsinnig individuell ist, wie jeder Mensch eben auch ist. Und dann habe ich eben angefangen, da die Recherche zu betreiben und gesehen, es gibt eigentlich zu dem Thema für die Zielgruppe nichts. Und wenn ich an mein eigenes 10-jähriges Ich gedacht habe, dann habe ich gedacht, boah, mir hätte das echt geholfen, einfach zu wissen, dass es das gibt oder dass das da irgendwie auch in uns drinsteckt. Ne? Also, dass wir halt auch stark einfach mit den Menschen, von denen wir abstammen, verbunden sind und das eben nicht nur darüber, wie wir aussehen, ne, oder ob wir jetzt, keine Ahnung, lockigere Haare haben oder glatte, sondern dass das eben auch ganz viel mit unserem Charakter, mit unserem Wertesystem, mit unseren Emotionen zu tun hat. Und deswegen habe ich gesagt, dann schreibe ich doch das Kindersachbuch zu diesem Thema, damit es dazu einfach mal was gibt.
Versteht das richtig? Ich sage jetzt mal den Background, den man auch über Generationen hat, der jetzt nicht bei den Eltern oder bei den Großeltern richtig endet und genau, bei der Erziehung in der Familie.
Richtig, genau. Und vor allem auch, was ja auch eine starke Realität meiner Kindheit war, dass da eben auch Menschen reinkommen, mit denen man eigentlich genetisch nicht verwandt ist. Ne? Ich habe ja 3 Väter gehabt in meiner Kindheit. 2 davon haben mich natürlich nicht gemacht, sondern waren meine Stiefväter, hatten aber natürlich über die Erziehung auch einen wahnsinnigen Einfluss auf meinen Charakter. So. Und sich dem auch zu öffnen, zu sagen, ganz ehrlich, diese Leute, die in unserer Umwelt, also in der Epigenese sind von uns, all diese Einflüsse können genauso einschlägig sein, dass wir das wiederum ja auch in unser Erbmaterial einschreiben können und dann an die nächsten Generationen weitergeben können. Ne? Und das ist halt auch was, finde ich, total Wertvolles, gerade wenn man eben an nicht den klassischen Familienmodell ausgeht, sondern einfach auch viele alternative Familienmodelle sich anschaut, das eben auch als etwas Positives zu framen. Weil wenn ich halt aus meiner eigenen Erfahrung komme, dann kann ich dir ganz ehrlich sagen, für mich war das wahnsinnig positiv. Und für uns wird das aber häufig noch in der Gesellschaft so gesehen, dass das ganz furchtbar ist, wenn du nicht mehr mit deinen leiblichen Eltern beiden aufwächst, so, ne? Und es ist aber eine Realität. Also wir haben halt eine viel höhere Scheidungsrate, wir haben viele Patchwork-Familien, wir haben Regenbogenfamilien, wir haben so viele unterschiedliche Familienmodelle im 21. Jahrhundert, dass es einfach eine Realität wird. Gerade für die junge Zielgruppe, genauso wie Migrationshintergrund. Wir sprechen in der Zielgruppe von 40%. Das ist also keine Randgruppe mehr oder irgendwas, sondern wir sind halt im Mainstream. Und das heißt, 40% der Kinder haben natürlich irgendwo noch eine Wurzel in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache, was auch immer. Und das fließt alles mit ein.
Du hast das Buch vor 2 Jahren geschrieben. Hast du Spaß am Buchschreiben gefunden oder ihn jetzt wiedergefunden und gibt es vielleicht neue Ideen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon gemerkt, es ist nochmal eine ganz andere Form von Arbeiten, ein Buch zu schreiben. Es macht mir aber sehr viel Spaß und ich glaube auch, je älter man dann wird, blöd gesagt, aber ne, so keine Ahnung, es hat natürlich was mit den Lebensumständen auch zu tun. Ich bin ja weiterhin beruflich wahnsinnig viel unterwegs, aber merke jetzt natürlich auch, dass wenn man irgendwie Familie hat, kleine Kinder hat, dass das dann auch auf eine andere Art anstrengend wird. Und ja, Bücher schreiben ist eine wahnsinnige Leidenschaft und gibt einem natürlich aber auch ganz pragmatisch eine Flexibilität, ne? Und deswegen, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch ein paar weitere Bücher zu schreiben.
Naja, dann dürfen wir ja gespannt sein.
Ja.
Ja, du bist ja auch in sozialen Netzwerken viel aktiv. Ist es ein Medium, von dem du denkst, dass man es auch heute bedienen muss, um im Gespräch zu sein, um Aufmerksamkeit zu generieren? Oder machst du es auch vor allem für dich und weil es dir Spaß macht?
Sowohl als auch. Also es ist, glaube ich, wie mit allem im Leben, wenn einem etwas Freude macht und Spaß macht und man eine Leidenschaft dafür hat, dann ist man auch automatisch gut. Und das ist wiederum das Spannende, natürlich bei sozialen Medien, dass ich finde schon, man sich was Cooles überlegen muss, dass man da Content macht. Also ich war jetzt nie jemand, der irgendwie ja sein Matcha Latte dann morgens gepostet hat oder sowas. Also dafür habe ich es halt, wollte ich es halt auch nie nutzen und würde es mich auch stressen, wenn ich damit jetzt irgendwie meinen Tag dokumentiere oder so, sondern ich habe halt schon gedacht, okay, was könnte jetzt irgendwie ein Mehrwert sein für diese Plattform? Aber es ist schon auch so, dass es mittlerweile mehr oder weniger eine Voraussetzung ist in der Branche, in der ich arbeite, dass man da aktiv ist, dass man da zu sehen ist, dass man da, ja, also für Moderation ist es auch mehr oder weniger eine Form von Visitenkarte geworden, sage ich ganz ehrlich, ne, auch das Modell des eingesesseneren Showreel kann natürlich mit sozialen Netzwerken oder Profil von sozialen Netzwerken auch verbessert werden, wenn du mich fragst, weil ein Showreel müsste man ja sonst auch irgendwie jedes Jahr erneuern. Im sozialen Netzwerk kann man halt einfach recht niederschwellig seine Projekte auch präsentieren auf eine unterhaltsame, attraktive Art und Weise. Also ja, soziale Netzwerke, ja, aber eben nicht um jeden Preis, sondern ich bin schon jemand, der sich dann auch gerne was überlegt, was er da postet. Mhm. Und wenn ich keine gute Idee habe, dann lasse ich es halt auch. Genau, weil es gibt halt auch leider viel zu viel Schrott, der da wabert. Und ja, da muss man, glaube ich, schon sehr differenziert rangehen und im besten Fall halt da ein Gegengewicht zu bieten. Das ist zumindest mein Anspruch. Natürlich setze ich mich aber natürlich auch viel mit damit auseinander, wer so dahinter steckt und so weiter. Und es ist gerade alles nicht so geil, ehrlich gesagt, wenn man da so reinguckt. Und hat mich auch schon häufig zu dem Gedanken gebracht, ja, sollte man das jetzt weiter unterstützen? Sollte man da irgendwie weiter part of sein? So, ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht so eine richtige Lösung für. Aber ich finde es in erster Linie wichtig, sich dann halt auch ganzheitlich damit auseinanderzusetzen. Was mache ich da? Für wen mache ich das? Genau. Und wo landen diese Sachen vor allem auch?
Ja. Und ich glaube, es geht ja vielen so, diese Gedanken. Ja. Aber ich glaube, man ist ja von den Dingen so teilweise, wie soll ich sagen, abhängig, aber einfach schon so drin, sei es jetzt auch WhatsApp oder so.
Ja, genau. Ich glaube, es ist halt am wichtigsten, sich dann eben Bewusstsein dafür zu schaffen, ne? Und das vor allem auch bei jungen Menschen, sich das als ganz, ganz dringliches Thema, diese Kompetenzen zu stärken, um einfach zu verstehen, was ist das für ein Ding, was ist das für eine Plattform, wie funktioniert die, ne? Und deswegen, um dann eben auch gut damit umzugehen, was man da drauf macht und wie man es macht.
Was ich jetzt eigentlich noch anschließend fragen wollte, gibt es noch Themen oder Formate, die du in Zukunft gerne ausprobieren würdest, sei es im Fernsehen oder auf einem anderen Medium, vielleicht auch jenseits des Wissensfernsehens?
Ja, absolut. Also ich bin eigentlich kontinuierlich am Überlegen, was man machen kann, wo es hingeht, ne? Ich würde sehr gerne tatsächlich auch stärker irgendwie in interaktivere Angebote also entwickeln. Ich glaube, dass wir da halt auch einfach noch eine Lücke haben für die Zielgruppe. Also Formate, wo sie, sage ich mal, nicht so wie auch in der Schule häufig halt sehr frontal irgendwie das konsumieren, sondern wo man halt gucken könnte, okay, wie kann das aussehen, ne? Wie kann man stärker auch Partizipation fördern in gutem Content und Medienprodukten? Das sind so ein paar Gedanken, in die ich gerne immer investiere und überlege, was kann man daraus machen? Aber ich habe jetzt noch nicht so was richtig Cooles. Bin ich noch dabei, aber sobald ich da was habe, lasse ich dich gerne wissen.
Ja, sehr gerne. Liebe Clarissa, vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gern von dir wissen, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch und würdest du es empfehlen oder vielleicht ein ganz anderes Buch?
Ja, also tatsächlich lag jetzt als letztes das Buch von meinem lieben Kollegen Sherif Rizkalla auf dem Nachttisch. Kennst du deine Rechte? Das ist ein neu erschienenes Buch zu Kinder oder zu allgemein unserem Grundgesetz und den Rechten, die wir haben. Das hat aber damit zu tun, dass ich da die Buchvorstellung auf der Frankfurter Buchmesse moderiert habe und mir das Buch natürlich angeguckt habe. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr cool, auch gerade für den Unterricht und so. Ansonsten, ja, bin ich tatsächlich großer Fan von so Kriminalbüchern, Krimis. Fitzek zum Beispiel. Da würde ich mir auf jeden Fall gerne das Neueste jetzt demnächst mal reinziehen.
Das sind doch schöne Gegensätze auch.
Ja, das stimmt.
Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, das wunderbare Gespräch und deine Perspektiven.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Alle Infos zu Clarissa findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.